SWR 2 Zeitgenossen.
Am Mikrofon ist Esther Saub und meine Gesprächspartnerin ist Christine Jahn, die Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentages. Christine Jahn stammt aus Mitteldeutschland, einer Gegend, in der das Christentum nur noch für wenige Menschen persönlich eine Rolle spielt. Für sie aber ist der christliche Glaube zentral, zu Hause in Thüringen ebenso wie in Fulda, wo sie ihr Kirchentagsbüro hat und von wo aus sie mir nun zugeschaltet ist. Guten Tag, Frau Jahn.
Guten Tag, Frau Saub.
Wir sprechen miteinander in der oberflächlich gesehen zumindest christlichsten Zeit des Jahres. Lichterketten, Süßigkeiten, Geschenke, aber auch Konzerte oder Gottesdienste erinnern an die Geburt Christi. Mögen Sie persönlich die Weihnachtszeit, Frau Jahn?
Ich mag die Weihnachtszeit sehr, weil das für mich eine andere Besinnlichkeit mit sich bringt, eine andere Durchlässigkeit für Gefühle. Es wird schneller dunkel draußen, es gibt so ein wunderbares Abendblau und die Sinne sind ganz anders scharf geschaltet als in der übrigen Jahreszeit. Und wir haben in den Gottesdiensten so wunderschöne Lieder, die wir endlich wieder singen können. Tochter Zion, O du Fröhliche. Das ist die Zeit, auf die ich mich immer sehr freue. Ja.
Jetzt erübrigt sich vielleicht meine nächste Frage. Ich stelle sie trotzdem mal. Ist Heiligabend oder Karfreitag, also ist Geburt oder Tod für Sie das wichtigere Fest? Haben Sie da so eine Rangordnung?
Ich sage immer, ich verstehe das Glauben nicht, ohne dass es die harte Akzeptanz des Todes gibt. Wenn ich Karfreitag nicht zulassen und feiern kann, dann finde ich kein Ostern und dann weiß ich auch nicht, warum wir am Christfest die Geburt dessen feiern, der sagt, du, es geht weiter nach dem, was wir Leben nennen. Für mich ist das ein Dreiklang mit einer anderen Tonalität und ich möchte keinen einzigen Feiertag missen. Karfreitag nicht, Weihnachtsfest nicht, aber auch nicht den Ostersonntag. Ich kann das ganz schwer anders in Worte fassen.
Ich finde es ziemlich einleuchtend, wie Sie es beschreiben. Traditionell ist es ja so, dass eindeutig Weihnachten das wichtigere oder das lautere oder leuchtendere Fest ist bei uns hier in Deutschland. Die Kirchen sind jetzt voll, nicht am Ostersonntag. Und ich persönlich gehe deswegen an Heiligabend gar nicht so gerne in die Kirche, weil ich es ein bisschen anstrengend finde, wenn es da so voll ist und trotzdem man das Gefühl hat, die Menschen kommen aus Tradition, aber nicht unbedingt aus Überzeugung. Aber vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen arrogante Haltung von mir. Wie geht es Ihnen, wenn da Menschen sitzen, die nur einmal im Jahr kommen unter Umständen, wenn sie vorne stehen?
Ich weiß das ja nicht, wie oft die kommen, weil ich bin ja nicht jeden Sonntag in der Kirche, in dieser selben Gemeinde. Und ich sage immer, ich möchte keine Publikumsbeschimpfung als Pastorin am Heiligabend machen und den Leuten sagen nach dem Motto, ihr habt mir das ganze Jahr gefehlt und jetzt seid ihr da und ich soll hier was abliefern als Pastorin. Das ist überhaupt nicht meine Haltung und ich möchte auch keine Kirche, die so von ihren Nächsten denkt. Das ist doch wunderbar, dass sich Menschen Heiligabend dazu verabreden, ihrer Sehnsucht Ausdruck zu geben und zu sagen, wir gehen an diesem Heiligabend in eine eiskalte Kirche, frieren da vielleicht eine Stunde, aber unser ganzes Herz hofft, noch auf etwas zu hören, von etwas eine Ahnung zu bekommen, was unser Leben übersteigt. Und ich freue mich jedes Jahr auf eine gut gefüllte Kirche, weil das für mich so ein Ausdruck von einer Zärtlichkeit in einer Gesellschaft ist. Also, dass man das zulässt und sich so angreifbar zeigt, dass man noch eine Sehnsucht hat. Das ist für mich ein ganz großes Moment, wenn ich eine Heiligabendkirche sehe.
Und haben Sie da manchmal...
Ich kann das nachvollziehen, dass viele sagen, Mensch, die nehmen mir den Platz weg und sonst habe ich immer in der zweiten Reihe vorn gesessen und jeden Sonntag sitze ich dort und jetzt macht sich da eine Familie breit, die haben wir noch nie gesehen. Ich kenne solche O-Töne in Kirchengemeinden und ich denke mal, das steht uns nicht zu, weil wenn wir irgendwas von Christus begriffen haben und warum wir Weihnachten feiern, doch, dass da jemand kommt, der nochmal eine andere Logik über unser Leben legt und dass es nicht unsere Moral ist, die uns gut dastehen lässt im Leben.
Ich nehme jetzt mal an, dass Sie mit Predigten Ihre Zuhörenden fesseln können, denn Sie haben ja 2011 in Bonn einen ökumenischen Sonderpreis für Ihre Osterpredigt erhalten. Haben Sie noch im Kopf, worum es damals ging?
Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal nachgelesen. Ich habe mich damals entschieden, das war ein Kantatengottesdienst, eine Kantate von Johann Sebastian Bach. Das war praktisch mein Predigttext und der Kasus selbst, Ostern. Und habe die Lebensgeschichte von Johann Sebastian Bach so ein Stück aufgeblättert und versucht, unsere eigenen Fragen und meine Fragen an Ostern alles mit dort hineinzulegen in diese Figur, weil ich immer so gearbeitet habe in meinen Predigten, dass ich das verwebe und Menschen in eine Erfahrung hineinführen will, indem ich das erzähle, wie es sein könnte. Weil ich mal sage, der Sinn eines Predigttextes liegt ja nicht in ihm wie ein Keks in einer Keksdose, das wir einfach rausnehmen können und sagen, und das ist jetzt die Sentenz, das können wir lernen, mit Amen unterschreiben und nach Hause gehen. Wir müssen es ja entfalten und das biblische Wort ist ein lebendiges Wort, was uns immer wieder in den Fragen, in den Suchen, in den Antwort hören und vielleicht nochmal eine neue Frage mit nach Hause nehmen können, hineinführt.
Predigt hat mit Sprache zu tun und Sie haben die Bibel mal als hochpoetisches Buch bezeichnet. Dabei wissen Sie ja genau, wovon Sie sprechen, denn vor Ihrem Theologiestudium haben Sie Literaturwissenschaft studiert. Wie Sie da hingekommen sind, besprechen wir noch, aber ich würde jetzt mal ganz vorne angefangen mit Ihrer Geburt 1976 in Schmölln, einer Kleinstadt im Altenburger Land, also in Thüringen, in eine Familie von Großbauern, habe ich gelesen und mir sofort die Frage gestellt, war das jetzt eine LPG, eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft oder war das ein eigener Hof?
Im Altenburger Land gibt es sehr viele große landwirtschaftliche Höfe, die alle in Familienhand waren früher und leider hatten wir durch die Zwangskollektivierung in die LPG sowohl die Familie meines Vaters als auch die meiner Mutter ihre Höfe praktisch in Anführungszeichen verloren, weil man da nicht mehr Herr im eigenen Hause war. Man hat praktisch den ganzen Hof abgeben müssen an die LPG und wenn man das nicht gemacht hätte, hätte man so viel Soll entrichten müssen. Das hätte man nicht geschafft und für uns war das sehr prägend und Landwirtschaft gehört für uns einfach dazu. Und auch dieser Umgang mit Natur, wie gehen wir mit Natur und Erde um? Das ist nichts, was man kaputt düngen kann, weil wir übermorgen noch davon leben wollen. Wie gehen wir mit Tieren um? Das sind nicht einfach nur Viecher, die man irgendwie behandelt, sondern das sind die Lebewesen, die uns auch am Leben selber erhalten. Das hat mich sehr geprägt und für mich ist heute immer noch Natur ganz, ganz wichtig. Also ja.
Da klingt jetzt schon sowas an wie Bewahrung der Schöpfung. Welche Rolle hat denn die Religion allgemein in Ihrer Familie gespielt?
Es hat bei uns dazugehört. Vielleicht bin ich noch eine Generation im Osten, wo aus Sitte und Tradition die Taufe angestanden hat. Nach 3 Monaten wurde ich getauft, genau, im Dezember 76. Und das war keine Frage, ob man das macht, ja oder nein. Und so bin ich natürlich aufgewachsen in einer Familie, wo das alles mit dazugehört hat. Aber ich hatte jetzt keine Eltern gehabt, die ein Tischgebet gesprochen haben. Aber bevor es abends in die Nachtruhe ging, hat unsere Mutter immer mit uns gebetet. Und ich habe manchmal so überlegt, wenn sie das nicht gemacht hätte, da hätte ich viele Sachen nicht für mich verinnerlichen können. Vielleicht auch viele Fragen nicht gestellt. Ich weiß noch eines Nachts, da habe ich gesagt zu Mutti, zu welchem soll ich denn jetzt beten? Zu Gott Vater, Jesus oder Heiligen Geist? Dann hat sie gesagt, na, die haben alle einen und denselben Briefkasten, das ist egal. Weil da war ich, glaube ich, 5 oder 6 und ich habe mir das immer nicht erklären können, warum wir von einer theologisch gesprochen Trinität reden, genau.
Finden Sie es denn grundsätzlich wichtig, dass Kinder mit Religion aufwachsen oder können sich Menschen auch bewusst als Erwachsene erst dafür entscheiden?
Wenn ich an meinen Freundeskreis denke, kenne ich Menschen, die haben sich ganz bewusst als Erwachsene mit über 50 Jahren taufen lassen. Aber die hatten ihre Fragen nach dem, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist mein Leben, wer bestimmt, was ich bin, wie wertvoll ich bin. Die Fragen waren alle schon da. Also eine Sehnsucht nach dem, was man mit Kirche auch beantworten kann. Und ich für mich selber kann nur sagen, es hat mir gut getan, Kirche zu erleben und da auch eine Heimat sonntags zu haben in einem anderen Raum, wo man auch nochmal ein Gespür dafür bekommt. Es gibt nochmal abseits meines Hauses, meiner Stube, nochmal eine gute Stube für die Menschen in einem Ort. Das nennt man Kirche. Ein Ort, wo wir uns zusammenfinden können und uns auch aushalten in Verschiedenheit. Und das finde ich immer so ein Mehrwert von Kirche überhaupt heute in der Gesellschaft, dass ich das dort als Kind schon gelernt habe. Wir haben noch mal eine andere Verbindung untereinander, auch wenn wir mit den Nachbarn sonst nichts zu tun und zu schaffen haben. Und das ist etwas, was wir in kirchlichen Aktionsräumen gut miteinander lernen und aushalten können, dass wir verschieden gemacht sind, und uns eines nicht passieren sollte, dass einer des nächsten Richter wird.
Sie waren 13, als die Mauer fiel, haben also ungefähr die Hälfte ihrer Jugend in der DDR verbracht, in einem Staat, in dem Christen eine benachteiligte Minderheit waren. Manche durften kein Abitur machen, durften nicht studieren. Wie haben Sie damals diese Stimmung erlebt?
Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da war ich eine von 3 von 20 waren in der Christenlehre. Und so war das in ganz vielen Klassen, auch in der Klasse meiner Schwester, da war sie die Einzige. Es hat nicht dazugehört, dass man sich zur Kirche bekannt hat. Manche waren auch getauft, haben da aber nicht da viel Gerede davon gemacht. Und für uns als Familie war das ganz prägend, dass wir uns immer gesagt haben, wir warten nicht auf Applaus. Also wir halten zu unserem Gott und Gott hält zu uns. Und das muss uns egal sein, ob Honecker das mit Applaus bewertet, dass wir in die Kirche gehen. Wenn wir darauf warten, dann würden wir heute noch vor verschlossener Kirchentür stehen. Und das ist eine Repression gewesen. Das war aber auch ein bewusstes Ja zu einem Leben, dass man sagt, wir werden nicht die Sklaven dieser Welt. Also so würde ich das heute mit weitem Abstand beschreiben. Wir wurden aufgeschrieben von Lehrern. Die Kirche war gegenüber von unserer Schule. Das war immer bekannt und dass man da gesehen und beobachtet wird. Und mit dem Druck musste man irgendwie leben lernen.
Gab es dadurch in Ihrer Familie auch so ein bisschen oppositionelle Stimmen?
Meine Eltern und Großfamilie waren jetzt keine, die sich politisch aktiv eingebracht hätten. Wir haben immer für uns gesagt, es gibt noch eine andere Welt und es gibt auch noch eine andere Form von Gerechtigkeit, auf die warten wir. Und das hat uns manchmal sehr viel in Distanz zu den Dingen gehen lassen. Und oppositionell, das wäre für mich, glaube ich, ein zu großes Wort, genau.
Dann kam die Wende und für manche DDR-Bürger ist ja dann auch erstmal so eine vertraute und verlässliche Welt zusammengebrochen. War das für Sie als Christin anders?
Also ich denke manchmal, wie schlimm muss das für jene gewesen sein, die da mit Herzblut an der Ideologie dieses Staates DDR gehangen haben und für die das auf einmal zusammengebrochen ist. Das muss ein riesengroßer Schmerz gewesen sein. Für uns war es eine Befreiung, dass man dieses Diktat, einer sagt, was das richtige Leben sei, dass das endlich die Ketten von uns abfallen, dass man sich in Freiheit ins Leben hineinbegeben kann. Und ich weiß noch, meine Eltern waren so glücklich, entweder auch selbstständig arbeiten zu dürfen und nicht als Angestellte in einem System, in einem Land, was man in vielen Dingen einfach nur als widersprüchlich und unsinnig erlebt hat. Es hat für meine Eltern auch erstmal einen großen Einschnitt bedeutet, neue Arbeitsplätze, ein Geschäft selber aufbauen. Und wir haben auch arme Zeiten durch, aber wir haben das als Familie dann immer sehr gut bewältigt.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen mit Esther Saub und mit der Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentags, Christin Jahn. Nach ihrem Abitur im inzwischen wiedervereinigten Deutschland haben sie in Jena germanistische Literaturwissenschaft studiert. Wie sind Sie darauf gekommen?
Ich habe das meiner Deutschlehrerin zu verdanken, weil wir hatten Abiturfeier und ich hatte damals schon einen Lehrvertrag unterschrieben als Krankenschwester. Ich hatte in Deutsch immer nur alles Einsen und die Lehrerin war da vielleicht auch ein Stück stolz. Und dann sagte sie, und Christine, was machst du denn jetzt? Und ich habe gesagt, naja, ich mache eine Krankenschwesterlehre in Jena. Und da hat sie gesagt, das kannst du doch nicht machen, du mit deinen Gaben. An diesem Abend bin ich dann nach Hause gegangen und habe am nächsten Tag meinen Eltern gesagt, passt auf, ich trete diese Lehre nicht an, ich werde Literatur studieren, das, woran mein Herz hängt. Meine Eltern hatten damals überhaupt kein Geld und die haben gesagt, okay, unterstützen können wir dich nicht, arbeiten kannst du zu Hause. Und mit dieser Klarheit habe ich das dann gewagt und gemacht und das war gut.
Die Deutschlehrerin hat ganz offensichtlich recht gehabt, denn es ging ja dann bis zur Promotion. Die widmet sich Uwe Jonsson und hat einen schönen norddeutschen Titel, wie ich finde, Vertell, vertell, du lügst so schön, zur Entwicklung von Jonssons Erzählstil und der Erzähltheorie seiner Zeit. Für viele im Westen Deutschland ist Jonsson ja auch so ein bisschen ein Chronist der DDR. Damit wäre er für Sie eigentlich fast ein Heimatschriftsteller, obwohl viel weiter im Norden zu Hause. Kann man das so sagen?
Ja. Ich habe Jonsson immer als Chronist der deutsch-deutschen Geschichte verstanden und als einen unerbittlichen Schriftsteller, der unerbittlich die Geschichte Deutschlands den eigenen Leuten immer wieder vor Augen hält. Und was mich an seinem Leben und an seiner Art auch zu erzählen und das immer wieder ins Tableau zu bringen fasziniert hat, ist diese Klarheit, hat auch was mit Härte zu tun und die Schuldfrage immer wieder zu stellen und dass man dem einfach nicht entkommt. Das hat er wunderbar illustriert. Und was ich aber bei Jonsson auch gelernt habe, ein Leben ohne Gnade, daran geht man selber auch ein Stück kaputt. Also Jonsson hat ja an den Jahrestagen dann zwischen dem dritten und vierten Teil 10 Jahre lang nicht schreiben können, weil er herausgefunden hatte, dass seine Frau ihn bespitzelt hatte. Mhm. Und da ist er fast dran zerbrochen und hat sich und ihr das auch nicht vergeben können. Und er war dann dadurch auch ein gebrochener Mensch. Und das machte für mich nochmal so deutlich, was macht es mit meinem Leben, wenn man keine Vergebung zulassen kann. Also ich finde deshalb immer das Wunderbare, wenn wir im Glaubensbekenntnis sonntags im Gottesdienst das einander und gegenseitig bekennen, dass wir an die Vergebung von Sünden glauben. Das macht so viele Lebensmöglichkeiten wieder auf. Ansonsten legen wir einander immer wieder den Grabstein schon aufs Leben drauf und es gibt keinen Neuanfang, keine Umkehr, nichts.
So wie Sie das jetzt beschreiben, klingt es für mich total sinnfällig, dass Sie nach Ihrer Promotion 2005 dann noch Theologie studiert haben. Hat Uwe Jonsson Sie auf die Theologie gebracht?
Das war damals ein Magisterstudium, die Literaturwissenschaft, und ich hatte Theologie als Nebenfach dort schon angefangen, sodass ich dann 2005 nur noch ein paar Scheine in 2 Fächern, die ich in der Theologie nicht belegen konnte, nachgemacht habe und da wirklich nochmal angefangen habe. Aber ausschlaggebend war für mich, dass ich ein Theaterprojekt gemacht habe in meiner Heimat, weil wir Spenden gesammelt haben für eine Orgel und hatte dann ein Theaterstück geschrieben, habe das mit den Leuten aufgeführt und wir hatten mehr als genug Geld dann am Ende gesammelt, wo ich dann gedacht habe, Mensch, so mit Menschen was auf die Beine stellen, das ist schon toll. Also und dann noch mit Worten und das war für mich nochmal so der Auslöser, dass ich aus meiner sehr kritischen Haltung zur Kirche, was ist es eigentlich, was macht da ein Pfarrer, welche Rolle hat der, dass ich da einen Schritt weiter gegangen bin, habe gesagt, das kann man alles gut produktiv einsetzen.
Ging es da auch um die Poesie der Bibel?
Das war für mich nicht das allererste, weil ich den Pfarrberuf, das ist für mich einer der schönsten Berufe überhaupt im Leben, weil du darfst da Menschen begleiten in den schönsten und in den schwersten Momenten und mit ihnen nach Worten suchen, das Unfassbare auszudrücken. Und manchmal sitzt du auch da und schweigst einfach nur eine Weile mit denen, weil es klar ist, wenn jemand den Liebsten verloren hat, gibt es manchmal einfach nichts mehr zu sagen. Dass wir da auch Geburtshelfer sein können, dafür, dass jeder ein Wort für sein eigenes Leben findet, mit dem er weitergehen kann, das ist für mich die ideale Verbindung von Theologie und Literatur.
Nach Ihrem Vikariat, Frau Jahn, sind Sie 2012 als Stadtpfarrerin nach Wittenberg geschickt worden, durch den Entsendungsdienst der Evangelischen Kirche, wie ein Paket, haben Sie das mal genannt. Wären Sie auch freiwillig nach Wittenberg gegangen?
Ja, ich wäre auch freiwillig nach Wittenberg gegangen. Es ist eine tolle Gemeinde, eine interessante Stadt. Und die Historie, die sich dort eben auch nochmal vereint mit der Kirchengemeinde, das sind interessante Arbeitsfelder gewesen. Man hat praktisch in dieser Stadtkirchengemeinde jeden Sonntag auch 2, 3 Reisebusse zu Gast gehabt im Sonntagsgottesdienst, sodass man immer noch mal diese Gastgeberschaft, die man in der Gemeinde leben kann und sollte, jeden Sonntag neu vor Ort ausprobieren durfte. Und das war einfach schön.
Das heißt, dann waren das evangelische Touristen in der Lutherstadt. Wie viele einheimische Menschen saßen in Ihrer Kirche?
Einheimische, im Winter manchmal so 70 bis 100 und dann kam eben noch das manchmal Zweifache an Gästen dazu, genau.
Ich habe das mal nachgeschaut, in Wittenberg waren 2017 von gut 48.000 Einwohnern 40.000 nicht Mitglied der Kirche. Also auch da waren Sie ja dann wieder Minderheit. Wie hat sich das ausgewirkt auf Ihre Gemeinde?
Ja, ich habe immer so ein Problem mit dieser Kirche in der Minderheit, weil ich immer denke, Mensch, Leute, was bringt denn das jetzt zu uns? Aus lauter Angst zu sagen, oh, jetzt sind wir Minderheit. Daran entscheidet sich doch unser Glaubensbekenntnis nicht und auch nicht das, was wir aus Glauben heraus füreinander und für die Stadt tun wollen. Also da habe ich durch meine DDR-Biografie einfach eine andere Einstellung. ob ich nur Mehrheit bin oder Minderheit, es entbindet mich nicht von meiner Verantwortung als Christin in der Welt, aus meinem Glauben heraus zu sagen, okay, und dann gehe ich auch den nächsten Schritt und ich teile mein Brot und ich gucke, wo mein Nachbar steht und wie es dem geht.
2017 war dann das Jahr des Lutherjubiläums, 500 Jahre Reformation, und der Evangelische Kirchentag kam nach Wittenberg und Berlin. Erinnern Sie sich an die Vorbereitungen oder an besondere Momente?
Also wir hatten dann in der Gemeinde, wir hatten auch noch zwei Dörfer dazugehört, Mühlanger und Wittenberg, hatten wir einen Abendmahlstisch betreut und der Weg dahin mit den Ehrenamtlichen, dass wir am Ende diesen Abendmahlstisch selber liturgisch begleiten, das Abendmahl den Gästen dann geben können. Das war so eine inhaltlich reiche Arbeit und da denke ich heute noch mit ganz großer Freude dran zurück. Also auch nur so einen kleinen Part mit tun zu dürfen. Wir hatten schöne Gottesdienste, die wir dort mit angeboten hatten. Und ich war auch für die Volunteers mit so einem Ansprechpartner. Und auch da, wir hatten die Höhen und die Tiefen alle erlebt. Wir hatten auch einen Todesfall einer jungen Volunteerin, die in Wittenberg zu Tode gekommen ist. Wir hatten dann einen großen Trauergottesdienst noch dafür im Sommer gefeiert. Und da merkt man auch, man schweißt sich anders mit Menschen zusammen, wenn man durch Schönes und durch Trauriges miteinander gegangen ist. Also es war eine ganz intensive Zeit.
War das eine Freiwillige aus Wittenberg, die zu Tode gekommen
ist?
Nein,
eine Freiwillige aus Südamerika. Da denke ich heute noch ganz berührt daran, wie wir da auch in der Trauer und im Schmerz die Jugendlichen unter sich zusammengefunden und gehalten haben. Und aber auch diese Stadtgesellschaft das mitbegleitet hat. Also es war einfach ein tragisches Unglück. Aber auch da hat sich wieder gezeigt, wir Christen, wir gehen anders miteinander um im Angesicht unserer Zerbrechlichkeit und unseres Endes im Hier und Jetzt.
Sie haben jetzt die Stadtgesellschaft erwähnt. So ein Kirchentag ist jetzt in jeder Art von Stadt, egal wie viele Leute mitmachen, schon so ein bisschen eine Zumutung auch, weil so viele Leute kommen mit ihren Gitarren und ihrer guten Laune und so. Wie wurde denn das vorbereitet damals in Wittenberg für die Menschen, die da leben, in dieser eher kleinen Stadt?
Also das hat man aber natürlich auch dem Oberbürgermeister zu verdanken. Die Stadt hat da alles dafür getan, dass wirklich die eine Ausstellung machen wollten, die einen Workshop angeboten haben, die da einen Stand hatten auf der Weltausstellung, dass die gut Heimat finden konnten. Das war einmal eine sehr große Gastfreundlichkeit der Stadt auch. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Und wo ich heute manchmal so ein Stück zurückdenke, wir hätten vielleicht als Kirche und Kirchen da nicht so sehr uns selbst mit unserer Geschichte feiern lassen dürfen, sondern nochmal stärker die Frage stellen, okay, 500 Jahre Reformation und welchen Stein müssen wir heute in unserer Gesellschaft umdrehen, damit wir gut beieinander bleiben? Das habe ich da auch nochmal draus gelernt. Es reicht nicht, wenn man dorthin kommt und sagt, alle Konfessionen und Weltreligionen, wir stellen uns aus und warten darauf, dass andere kommen und uns bewundern, was es da alles gibt. Da denke ich heute auch nach vorn hin, Kirchentag muss sich da anders aufstellen und im Dialog die Dinge mit den Menschen erarbeiten und nicht sagen, wir haben jetzt hier das Fertige und das wird gesendet.
Im selben Jahr haben Sie sich auch zur Superintendentin des Altenburger Lands aufgestellt und sind gewählt worden. Mit welcher Haltung sind Sie da angetreten? Das ist ja so eine Art Wahlkampf auch, richtig?
Es ist ein Wahlkampf. Ich habe damals in der Synode, ich habe das Amt ja nicht mehr, das muss man vielleicht auch noch mit dazu sagen, ich habe mich damals beworben aus zwei Gründen. Einmal systemisch habe ich mir gesagt, du kannst nicht in einem Konvent von Pfarrern sitzen und sagen, es muss hier immer irgendwie mal, die Dinge müssen anders laufen. Dann muss man selber Verantwortung übernehmen und sagen, ab in die Bütt, dann wage ich mich in eine Leitungsfunktion rein und versuche es anders zu machen. Das war das eine. Und in der Synode selbst habe ich gesagt, wenn ihr mich wählt, dann muss euch klar sein, ihr wählt jemand, dem Mündigkeit im Glauben, Ehrenamtsarbeit ganz wichtig ist, ein Miteinander. Ich verstehe einen Pfarrer als Geburtshelfer und Sprachhelfer darin, dass man den anderen Menschen begleitet, dass er selber am Ende eine Andacht machen kann, dass er selber einen Ausdruck findet und sagen kann, was heißt für mich Gott, was heißt für mich Glaube. Und das habe ich sehr, sehr klar gesagt und dass mir die inhaltliche Arbeit sehr, sehr wichtig ist und auch die theologische Arbeit. Und Klarheit bringt immer gute Entscheidungsräume. Das habe ich für mich da auch gelernt.
Nächstes Jahr, Frau Jahn, feiert der Kirchentag sein 75. Jubiläum. Und das zeigt, er ist direkt nach dem Krieg entstanden, nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch natürlich in Abgrenzung zur Amtskirche, die ja in der Zeit des Nationalsozialismus keine so überzeugende Rolle gespielt hat. Und auf den ersten Kirchentagen, so habe ich es nachgelesen, waren Protestanten tonangebend, die eher im Widerstand gewesen waren, in der sogenannten bekennenden Kirche. Heute sprechen auf Kirchentagen die Ratsvorsitzende, die Präses, Bischöfe etc. Also was unterscheidet denn eigentlich den Kirchentag heute vom normalen Gemeindeleben und Regelgottesdiensten?
Vom normalen Gemeindeleben unterscheidet der Kirchentag sich dadurch, dass er eine andere Fülle und eine andere Form bietet, Glauben nochmal in Sprache zu bringen, zugänglich zu machen. Da sind wir ja wirklich in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Also Kirchentag besteht in Nürnberg zum Beispiel waren es über 2000 Einzelveranstaltungen an 5 Tagen. Und das ist für mich immer noch mal so ein Bild, wo das wandernde Gottesvolk an einem Punkt in einer Stadt zusammenkommt und wir da eben viel, viel mehr haben als nur die Ortsgemeinde, die sich einem Thema widmet. Und es ist natürlich auch ein Raum, wo wir noch mal deutlich mit den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft gemeinsam in einer suchenden Haltung sind und uns den Fragen stellen, wie geht Klimaschutz? Wie kriegen wir das gemeinsam als Gesellschaft miteinander hin? Was heißt es eigentlich, Christ zu sein in dieser Welt? Was ist denn unser Mehrwert? Und all diese Fragen mit Politikern, die sich auch zu ihrem Glauben teilweise bekennen und da auch als Christen und Christinnen sitzen, zu diskutieren, ist nochmal ein ganz anderes Level als das, was ich in einer Ortsgemeinde machen kann.
Es gibt ja immer auch eine Bibelarbeit jeden Tag, die zum Teil von Promis gemacht wird, von Politikerinnen und Politikern. Wie gefallen Ihnen die?
Mir gefallen sie, wenn sie auch von Politikern dafür benutzt werden, sich als suchende Menschen zu zeigen. Und das erfordert ganz viel Mut, finde ich.
Wie würde man das merken, dass da jemand sucht? Dass er mehr Fragen als Antworten hat, oder?
Es hat eine Haltungsfrage. Also ich sag mal, Glaube gibt mir persönlich selber immer Mut, aber eben auch Demut. Ich weiß, dass wir von unseren Verantwortlichen in Gesellschaft und Politik immer erwarten, dass sie die richtige Lösung haben und mutig nach vorne gehen und keinen Zweifel aufkommen lassen. Aber unser menschliches Leben ist doch mehr, als dass wir in einer Haltung leben könnten, dass wir immer schon alles gut durchdacht und mit einem Businessplan nach vorne durchagieren könnten. Und da auch zu sagen, ich stehe hier und ich suche etwas. Vielleicht kann ich manchmal auch nicht anders. Und ich weiß aber auch, dass ich in meinem ganzen Leben und Tun darauf angewiesen bin, dass es auch einer gut mit mir meint. Nenn ihn Gott oder Co. Dass es sowas wie Segen gibt, auch für meine Arbeit. Das macht uns selber ja auch nochmal Mut, als Bürgerinnen und Bürger, Politiker in so einer Haltung zu hören.
Das haben Sie in der Vorbereitung für den Kirchentag in Nürnberg gesagt. Sie möchten gerne Gespräche haben, in denen jeder mit der Haltung reingeht, mein Gegenüber könnte vielleicht Recht haben. Ist das was, wo Sie auch die Kirche als wichtige Rolle sehen?
Wenn es einen Mehrwert von Kirche in unserer Gesellschaft gibt, dann, dass wir das genau als Christinnen und Christen vorleben. Wir rechnen damit, der andere könnte auch Recht haben. Und wir rechnen damit, dass wir noch nicht die letzte Weisheit gefunden haben und legen unsere Moral nicht über das Leben eines Nächsten. Manchmal denke ich, was ist das für eine harte Gesellschaft, in der man, ob das jetzt im Social-Media-Bereich ist oder Co., sofort über den Nächsten richtet. Und wenn wir einen Mehrwert haben von Kirche, dann, dass wir hier mit einem rechnen, der über Lebende und Tote richten wird. Und das heißt, ich habe nicht das Recht, das letzte Wort über ein Menschenleben zu sagen. Nicht über mein eigenes, auch nicht über das Leben meines Nächsten. Und das finde ich eine riesengroße Haltung. Und wenn uns das abgespürt wird in Kirche, dann haben wir der Welt schon ein Geschenk gemacht.
Die Veranstaltungen für Kirchentage werden in einem ziemlich komplizierten Prozess gesammelt und verteilt, graswurzelartig. Dann kommt dieses riesige Programm zustande. In Nürnberg waren es mehr als 2000 Veranstaltungen, haben Sie schon gesagt. Und im Vorfeld des letzten Kirchentags haben Sie auch gesagt, dass Sie an diesem System was ändern wollten. Wie weit sind Sie denn damit gekommen?
Wir haben jetzt in einer großen Sitzung unsere Gremien alle mitgenommen und da Beschlüsse gefasst, dass wir nach vorn hin eine andere, ich sag mal, Flexibilität uns gönnen können. Also ob das die Dauer von Kirchentagen betrifft oder ob es die Fülle von Veranstaltungen ist. Nicht allein die Fülle entscheidet über die Qualität, die wir miteinander dort erleben können und wollen. Das ist für uns nochmal etwas ganz Wichtiges und dass wir uns aber auch eines nach wie vor gönnen, dass wir nämlich Projektleitung berufen und in die Hände von Ehrenamtlichen ein Thema legen und sagen, ihr mit eurer ganzen Fachexpertise, was ist euer Vorschlag? Wie kann ein Podium aussehen? Wie kann ein Workshop dazu aussehen? Daran werden wir nichts ändern, weil das macht die DNA des Kirchentages aus, dass wir von Ehrenamt leben, sowohl in der Durchführung, in den Funktionsbereichen, ob das der Fahrdienst ist, bis hin zum Sicherheitsdienst oder eben im Programmplanungsprozess. Davon lebt Kirchentag und das macht ja auch nochmal sehr viel mit unserer Gründungsbewegung nochmal deutlich. Wir leben davon, dass Menschen sagen, wir warten nicht darauf, dass jemand kommt, sondern wir packen es selber mit an und wollen hier für 5 Tage eine Herberge auf Zeit bauen und uns den Themen und Fragen widmen. Genau.
Also immer noch Graswurzel, aber irgendwie nicht mehr ganz so viel, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Immer noch Graswurzel, aber profilierter und wir wollen im Dialog mit der Stadt mehr machen und da auch nochmal stärker die Frage stellen, was bleibt denn als sichtbares Zeichen auch in einer Stadt zurück, wenn der Kirchentag wieder gegangen ist? Welches Projekt wollen wir miteinander angeschoben haben? Dazu haben sich die Gremien mit großer Mehrheit committed und haben gesagt, okay, und das wollen wir auch ändern. Wir sind nicht jene, die einfliegen und dann wieder weg sind, sondern wir haben einen anderen Mehrwert.
Ich komme jetzt doch nochmal auf die Zahlen. Sind die Zahlen der neuesten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die auf der Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands vorgestellt wurden im November in Ulm. Und erwartbar waren die sinkenden Mitgliedszahlen, das ist ein Trend. Aber was mich persönlich erstaunt hat, war, dass auch Mitglieder der Kirchen sich nicht als religiös bezeichnet haben in der Befragung. Wie erklären Sie sich denn sowas?
Mich erstaunt das nicht. Ich sage das aber jetzt nochmal vor meinem ostdeutschen Hintergrund, weil wir, und ich kann das nur an meiner Biografie festmachen, nicht geübt und geschult darin waren, selber unseren Glauben durchzudeklinieren, da eine Sprache dafür zu finden, bis dahin, dass man vielleicht über das Abendgebet mit den Kindern hinaus ein Ritual zu Hause hat. Das, was Martin Luther mal mit einem großen und kleinen Katechismus den Menschen ans Herz gelegt hat, das gibt und gab es ja seit Jahrzehnten alles nicht in Kirche. Und wir haben ein Problem mit unserer Mündigkeit und oftmals haben wir nur noch, dass Kirche aktivistisch wahrgenommen wird. Aber die Aktion ist nur ein Teil von einem Credo und von einem Glaubensbekenntnis. Und wenn wir dafür alle keine Sprache mehr haben und auch unsere hauptamtlichen Rollenbilder nicht so definieren, dass wir überhaupt den Menschen das ermöglichen wollen, wie soll denn dann eine religiöse Bindung oder ein religiöses Leben des Einzelnen entstehen? Das gibt's nicht. Das ist mir klar. Und ich sage immer, die größte Aufgabe von Kirche ist auch die innere Mission, dass wir Menschen das wieder helfen, dass da ein eigener Schatz verborgen liegt, in den man freilegen kann, finde ich.
Und wie könnte sowas aussehen? Ist das dann Kinderkirche oder ist das Religionsunterricht? Oder?
Ich gehe da nochmal zurück in meine Zeit im Altenburger Land. Wir hatten dort sehr viele Angebote auch für Erwachsene gemacht. Bibelstellen, was verstehe ich darunter? Mal selber eine Andacht schreiben. Wie geht ein Gebet? Was ist denn das eigentlich? Habe ich da eine eigene Sprache oder kann ich das immer nur das mitsagen, was der Pfarrer im Gottesdienst sagt? Und Menschen dazu begleiten, dass das alles möglich ist, dass man sich die Dinge zu eigen machen kann, das ist eine riesengroße und schöne Aufgabe, für mich zumindest gewesen im Altenburger Land. Und ich würde mir wünschen, dass Kirche das mindestens genauso mit highlightet und on top setzt wie gesellschaftliches Engagement. Und das ist genauso wichtig wie Diakonie. Wenn ich meinem Nachbarn nicht erklären kann, warum ich das tue, was ich da tue, dann haben wir da eine große Form von Sprachlosigkeit.
Ich habe mir ein Zitat von Ihnen notiert: Als erstmals die Mitgliedszahlen der beiden Kirchen in Deutschland unter 50% der Gesamtbevölkerung gerutscht sind, da haben Sie gesagt, unsere Hoffnung hat 100%. Können Sie noch mal erklären, worauf diese Hoffnung sich setzt oder richtet?
Mein Glaube hängt nicht in seiner Schwere und Schönheit daran, ob ich in der Mehrheit der Gesellschaft mich befinde als Christ oder ob ich nur eine Minderheit bin. Was sollen denn die ersten Christen gesagt haben, die vielleicht nur 1% einer Gesamtbevölkerung ausgemacht haben? Wenn unser Glaube davon abhängt, ob wir Mehrheit sind, dann haben wir irgendwie die ganze Schönheit noch gar nicht ergriffen, die da vor uns liegt.
Sie haben jetzt eben dieses Bild gemacht mit dem Nachbarn, dem Sie helfen und ihm erklären, warum. Können Sie da nochmal weiterzeichnen, welche Rolle dann diese gläubigen Menschen in der Gesamtgesellschaft spielen könnten, jenseits von Aktionismus, wie Sie es genannt haben?
Der Mehrwert von Kirche und Glaube ist ja, dass wir eine andere Logik nochmal über unser Leben legen können, so wie es ist. Wenn ich an einen Gott glaube, der kommen wird, zu richten Lebende und Tote, dann heißt das ja etwas, dass ich mich nämlich immer ein Stück zurücknehme und mir das letzte Wort eben nicht gönne über das Leben meines Nächsten. Und wenn ich an einen Gott glaube, der sagt, Mensch, ich gebe dir heute dein Brot und ich gebe dir auch den Nachbarn an deiner Seite, dann heißt das doch auch für mich, diakonisch tätig zu sein und das meine, was ich habe, zu teilen. Und wenn wir keine Sprache dafür finden, warum wir das tun, was wir tun, dann können wir noch so gut diakonische Werke und Co. gründen. Wir können nicht unsere Grundlage erklären, auf der wir handeln. Und wenn das wegbricht, ich kann mir eine Kirche, die nur aktivistisch unterwegs ist, einfach nicht vorstellen, weil sie sich selber dann auch nicht rufen lässt in das, wo sie selber auch bedürftig ist. Wir machen das doch nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern weil uns jemand ruft, weil uns was mitgegeben ist und uns auch die Klarheit von Ostern immer ans Herz leuchtet, dass die Dinge noch anders und besser werden können unter uns. Und wenn wir das nicht sagen können, warum sollen wir denn dann begründen, warum wir aufbrechen zu neuen Ufern und uns nochmal ein anderes Miteinander gönnen?
Wir leben ja in ziemlich polarisierten Zeiten. Es wird viel gestritten und wenig zugehört, zumindest meiner Wahrnehmung nach. Welche Rolle kann denn hier die Kirche spielen?
Ich habe mich da jetzt am 3. Oktober hatte ich eine Predigt in Naumburger Dom nochmal lange damit auseinandergesetzt. Kirche in dieser demokratischen Gesellschaft, die so polarisiert ist, hat für mich eigentlich so den Herbergscharakter, dass wir dort den letzten Diskursraum haben, wo wir die Meinungen erstmal aushalten und nicht nachlassen, gemeinsam im Gespräch zu bleiben. Und da bin ich wieder bei dem, wo ich sage, das ist die größte Qualität, die wir Christen der Gesellschaft schenken können, dass wir einander einmal das Beste unterstellen und miteinander wenigstens versuchen, den anderen zu verstehen. Nicht nur, dass er vielleicht sogar Recht haben könnte, sondern wenigstens versuchen, aus Respekt vor diesem Leben den anderen zu verstehen. Was sind seine Beweggründe? Was sind seine Gefühle und Emotionen? Was sagt er alles? Was steckt dann dahinter, hinter seiner Sprache? Und das ist für mich nochmal in dieser polarisierten Gesellschaft auch nochmal der Blick auf Gott, der uns eigentlich zusammendenken kann, der uns heute schon zusammendenkt, wo wir noch gar keine Gemeinsamkeiten erkennen. Und das ist unsere große Aufgabe als Kirche, immer wieder auf diesen Gott hinzuweisen, für den wir eine Gemeinsamkeit haben, eine Einheit sind, auch wenn wir uns selber heute und übermorgen und überübermorgen vielleicht gar nicht so definieren würden. Und insofern legt Kirche da wirklich nochmal eine andere Logik auf diese zersplitterte Gesellschaft. Und wenn wir davon nicht genügend erzählen als Kirche, sondern uns gemein machen mit einzelnen Splittern, dann haben wir nicht verstanden, worum es eigentlich gehen muss in Kirche.
Wir haben jetzt viel von Sprache und Erzählen gesprochen und das ist auch nicht zufällig, nicht nur weil Sie Literaturwissenschaft studiert haben und promovierte Literaturwissenschaftlerin sind, sondern weil Sie auch selber Gedichte schreiben. Gibt es Themen, wo Sie sagen würden, das ist ein Lyrikthema, da schreibe ich lieber ein Gedicht als eine Predigt?
Ich würde eher sagen, ich kann manche Predigten zusammendampfen auf ein Gedicht.
Machen Sie das und, auch?
Habe ich vielleicht unbewusst schon gemacht, genau. Und für mich sind Gedichte auch nochmal für mich so eine Suchbewegung, das theologisch nochmal in Sprache zu fassen, in kleine, komprimierte Bilder zu fassen, wofür ich in der Predigt vielleicht DIN A4 Seiten benutzen kann. Aber ich kann das genauso auch kurz sagen.
Haben Sie Vorbilder für Ihre lyrische Tätigkeit? Personen, deren Gedichte Sie besonders mögen?
Also Personen, deren Gedichte ich besonders mag, ist Wisława Szymborska. Rainer Kunze hat mich auch in meiner Jugend sehr geprägt, genau. Da ist so ein feiner, leiser Ton, so eine Nachdenklichkeit drin. Doch, das würde ich schon sagen, das hat mich sehr geprägt, ja.
Liegen auch Gedichtbände auf Ihrem Nachttisch? Lesen Sie regelmäßig Gedichte?
Auf dem Nachttisch, da liegt ein englischer Gedichtband, aber aktuell lese ich sehr viel Literatur, Romane, Sachbücher und ich habe mit Freunden im Altenburger Land noch ein Buchquartett am Laufen, wo wir gesagt haben, wir zeigen den Menschen das, was wir lieben und machen dreimal im Jahr einen Abend immer in der Pampa in einem kleinen Ort, wo sonst nichts anderes los ist und stellen dort 4 Bücher vor, genau, und 4 Autoren. Und das ist immer sehr schön angenommen, weil wir dann auch nochmal so eine kleine Liebeserklärung an die Literaturgeschichte jedes Ortes geben können. Und es findet sich komischerweise immer, ob in welchem Jahrhundert auch immer, eine Person, ein Wissenschaftler, ein Literat, der auch im Thüringer Gebiet beheimatet war.
Thüringen spielt eine Rolle in Ihrem Leben, so wie ich es raushöre. Wie kann ich mir Weihnachten vorstellen in Löbichau, wo Sie wohnen? Ist das eher Bullabü oder ist das eher in der Nachbarschaft zum Uranabbau?
Für mich ist es wieder Bullabü, aber eben mit dem Uranabbau unter der Erde. Also wir dürfen froh sein, dass nach der friedlichen Revolution dieses ganze Uranbergbaugebiet in Großraum Ronneburg-Gera alles wieder renaturiert wurde. Ohne die Gelder des Bundes hätten wir das nie geschafft. Das wäre eine schreckliche Mondlandschaft bis heute. Und ich finde immer diesen Ort mit seinen tiefen Schichten, alles, was sich da an europäischer Geschichte, Dorothea von Kurland, bis hinein in die Geschichte, Reparationsleistungen über den Uranabbau an Russland zu zahlen, an die Sowjetunion, was sich da alles schichten lässt an Geschichte, das fasziniert mich an dem Ort.
Haben Sie zu Weihnachten eine Lieblingstextstelle, die Sie gerne lesen?
Ja, und es waren Hirten in derselben Gegend bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herden. Das ist so eine schöne Stelle aus dem Lukas-Evangelium im 2. Kapitel. Und immer wenn ich dieses Weihnachtsevangelium irgendwo höre, denke ich an einen alten Mann aus unserer Kirchengemeinde, der mittlerweile schon gar nicht mehr lebt, aber der hat sonst nie viel gesagt und gelesen, aber der konnte dieses Lukas-Evangelium Kapitel 2 auswendig und der hat das leise immer mitgeflüstert. Das hat mich als Kind und Jugendliche und auch später als Erwachsene immer so berührt, wie ein Mensch, der sonst als Bauer nicht gerade viel mit Büchern zu tun hatte, so in diesen Worten Heimat gefunden hat und verwurzelt war.
Das war SWR 2 Zeitgenossen mit Christine Jahn, der Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentags. Die Fragen stellte Esther Saub.